Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg.
Guten Abend und willkommen. An meiner Seite ist Norbert Lehmann für den Sport. Und nein, wir haben uns farblich nicht abgesprochen.
Das ist wahr. Schönen guten Abend auch von mir.
Schauen wir auf die Nachrichtenthemen von heute. Krisensitzung im NATO-Ukraine-Rat. Die Partner versprechen Kiew mehr Luftverteidigung, denn Russlands Angriffe werden immer massiver. Rätsel um Explosionen in Iran. US-Medien sprechen von einem Vergeltungsschlag Israels. Teheran bestätigt das nicht. Und Vertrag verlängert. Julian Nagelsmann bleibt Trainer der Fußballnationalmannschaft bis 2026. Eine Rückkehr zu den Bayern ist damit vom Tisch. Seit Monaten bittet, appelliert, drängt die Ukraine auf mehr Unterstützung. Täglich gibt es neue Opfer, weil die immer heftigeren russischen Angriffe nicht mehr abgefangen werden können. Und heute nun die Zusage der NATO. Sie verspricht weitere Flugabwehrsysteme. Auch die Bundesregierung hatte dafür intensiv geworben und selbst schon ein weiteres Patriot-System zugesagt. Gunnar Krüger berichtet.
Die Lücken in der Luftabwehr offenbaren sich letzte Nacht in der Stadt Dnipro. 22 Raketen feuert Russland auf die Ukraine, 7 schlagen ein. 2 Tote hier und 9 im ganzen Land. Im virtuellen NATO-Ukraine-Rat drängt darum der ukrainische Präsident die Verteidigungsminister. In diesem Jahr können wir nicht auf Entscheidungen warten. Prüfen Sie unsere Bitte um Ihre Entschlossenheit so schnell wie möglich, jedes einzelne Element. Ein Element heißt Patriot. Deutschland besitzt 12 Einheiten des Luftabwehrsystems und schickte davon bereits 2 an die Ukraine. Nun folgt eine dritte und die Forderung nachzuziehen an andere in Europa, Polen etwa, wo 2 Patriots das Waffendrehkreuz Rzeszów schützen. Um eine Einheit bittet die Ukraine. Lücken lassen, aus Beständen liefern, der Generalsekretär gibt sein Okay. Wenn die NATO-Partner keinen anderen Weg finden, um der Ukraine die nötigen Waffen zu geben, dann müssen wir dieses Risiko eingehen. Er erwarte in Kürze Lieferzusagen von Bündnispartnern. Es ist die Ankündigung der Ankündigung. Und doch ist es etwas, was der Ukraine in dieser Lage Hoffnung geben soll.
Fragen wir unsere Korrespondenten in Brüssel und Kiew. Zunächst zu Florian Neuhan. Wann kann die Ukraine denn jetzt mit zusätzlichen Patriots rechnen?
Das würden viele gern wissen, nicht zuletzt die Ukraine selbst. Stand jetzt wissen wir nur, dass eben dieses eine System, dieses eine Patriot-System aus Deutschland auf dem Weg in die Ukraine ist. Die Ukraine sagt, sie brauche mindestens 6 aktuell, um eben die größten Lücken abzudecken. Ob es dann so viele werden, das wird offenbar noch geprüft. Wir werden das erst in den nächsten Tagen erfahren. Und dass man so lange prüft, ist einerseits verständlich, weil es hier eben für viele Staaten ans Eingemachte geht. Jetzt geht es eben darum, Systeme aufzugeben, die man eigentlich vorgesehen hat für die eigene Landesverteidigung. Etwa in Polen, wie gesehen, an der Grenze zur Ukraine, wo es immer wieder auch Verletzungen des Luftraums durch Russland gibt. Andererseits aber ist dieser Engpass eigentlich seit Wochen bekannt. Dafür hätte man nur ab und zu Fernsehnachrichten schauen müssen, um das zu wissen. Dass eben jetzt wieder geprüft wird, das zeigt, es ist eigentlich so wie immer in diesem Krieg, die NATO läuft der Krise hinterher, hat eben nicht sozusagen im Vorhinein bereits reagiert. Und jetzt gibt es hier beinahe täglich Krisensitzungen mit der Ukraine. Und das zeigt die Dramatik der Lage. Es geht ums Überleben, um den Sieg oder die Niederlage der Ukraine und um die Frage, ob der Westen seine Versprechen auch einhalten kann.
Aber es wird noch dauern, bis tatsächlich weitere Unterstützung kommt. Glück Weipert in Kiew. Was bedeutet denn dann diese Zusage heute für das Land?
Nun ja, die Ukraine hat nicht viel Wahl. Sie muss damit leben, dass die Europäer, die NATO insgesamt, aber eben auch die Europäer in der NATO so zögerlich sind und erst jetzt, so jedenfalls die ukrainische Sicht der Dinge, den Ernst der Lage erkannt haben. Die Ukraine muss, wie gesagt, warten und hoffen, dass dieses Material, diese Waffen, diese Verteidigungswaffen jetzt schnell kommen. Der Präsident Zelensky war, bevor er heute zu den NATO-Partnern gesprochen hat, am Morgen an der Front im Osten, im Donetsk. Und er hat dort Truppen besucht und weitere Verteidigungsstellen ausbauen lassen, denn die russischen Angreifer machen Vorstöße dort an der Front und man fürchtet, dass mittelfristig die Großstadt Kharkiv dort ins Visier der Russen kommen könnte. Sie wissen hier in der Ukraine, dass die Waffen nicht schnell kommen werden, dass es Zeit dauern, dass es Zeit brauchen wird und deswegen bleibt ihnen nur die Hoffnung und durchhalten. Das ist alles, was man im Moment hier sagen kann.
Informationen live aus Kiew und Brüssel. Dankeschön, Lück Weipott und Florian Neuhan. Die Ukraine meldet heute auch einen Erfolg ihrer Luftabwehr. Erstmals seit Kriegsbeginn habe sie einen russischen Langstreckenbomber vom Typ Tu-22M3 abgeschossen. Von solchen Flugzeugen aus werden Marschflugkörper abgefeuert. Diese Bilder zeigen offenbar den Absturz in der südrussischen Region Stavropol. Mindestens ein Pilot kam ums Leben. Allein technische Probleme hätten zum Absturz weit entfernt von der Ukraine geführt, erklärte das russische Militär. Die Ukrainer sprachen von den Folgen eines Treffers ihrer Luftabwehr. Wie kann die Ukraine dem russischen Druck standhalten? Darüber sprechen wir auch in unserem wöchentlichen Podcast Militär und Macht, die Analyse. Zu Gast haben wir den Militärexperten Frank Sauer und den ukrainischen Botschafter. Deren Einschätzungen finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt oder indem Sie diesen Code mit dem Smartphone scannen. Gut einen Monat nach einem Angriff auf einen engen Vertrauten von Kreml-Kritiker Nawalny sind in Polen zwei Verdächtige festgenommen worden. Der russische Oppositionelle Leonid Volkov war in Litauen, wo er im Exil lebt, überfallen und verletzt worden. Die beiden Verdächtigen sind polnische Staatsbürger. Jetzt in den Nahen Osten. Seit Tagen wird gerätselt, wie Israel auf den iranischen Großangriff vom Sonntag reagiert. Jetzt gab es offenbar eine israelische Reaktion, das berichten zumindest US-Medien. Aber Teheran gibt sich gelassen und Israel äußert sich nicht. Ziel des mutmaßlich israelischen Angriffs war die zentraliranische Region Isfahan. Dort gab es mehrere Explosionen. Größere Schäden oder Opfer wurden nicht gemeldet. Bei Isfahan sind Militäreinrichtungen, außerdem das größte Atomforschungszentrum des Landes. Tobias Häfner fasst den Tag zusammen.
Lichtblitze zucken über Isfahan. Handybilder, sie sollen das zeigen, worüber US-Medien später groß berichten. Ein mutmaßlich israelischer Angriff auf Iran. Berichte gestützt auf Kreise der amerikanischen Regierung. Der Außenminister weilt fernab von Washington bei seinen G7-Partnern auf Capri in Italien und bleibt schmallippig bei Fragen nach den Ereignissen der Nacht. Ich kann dazu nichts sagen, außer dass US-Streitkräfte nicht beteiligt waren. Wir, wie alle G7-Staaten, setzen auf Deeskalation. Israel schweigt bisher. Es scheint aber relativ klar, worum es gegangen ist. Iran warnen, ohne weiter anzuheizen, ohne Partner zu verärgern.
Das amerikanische Interesse ist wirklich, dass man das ein bisschen stabilisiert, während Israel das Interesse hat, doch den Iranern Grenzen aufzuzeigen und neue rote Linien zu zeigen und auch aus Staatsräson heraus, aus Sicherheitsinteressen heraus, aus der israelischen Perspektive zeigen muss, dass man so einen Angriff nicht unbeantwortet lassen kann.
Auch das Regime in Teheran ist offenbar bemüht, die Vorfälle nicht groß zu thematisieren. Präsident Raisi erwähnt sie vor Gläubigen gar nicht. Das Staatsfernsehen betont, dass nach dem Abschuss einiger Drohnen quasi wieder alles in Ordnung sei. Auf Teherans Straßen Wut über Israel, aber auch besonnene Stimmen sind zu hören. Ich glaube, die Israelis hatten einfach nicht den Mut, etwas Richtiges zu machen nach dem Erfolgsangriff des Iran. Wir möchten Frieden. Wir sind unglücklich, wenn Menschen getötet werden, egal ob Iraner oder Israelis. Und so hoffen in dieser Gemengelage viele, dass die überall propagierten iranischen Raketen erstmal keine neuen Ziele ins Visier nehmen.
Fragen wir unsere Reporterin Anna Feist. Die Iraner reagieren sehr gelassen. Warum?
Experten sagen, dass sich der Iran wirtschaftlich überhaupt gar keinen direkten Krieg leisten kann. Auch sei der Rückhalt in der Bevölkerung gar nicht groß genug für einen direkten Krieg. Und was der Iran jetzt macht, er macht diesen mutmaßlich israelischen Angriff klein. Und zwar so klein, dass eine Vergeltung quasi gar nicht nötig ist. Was sie auch machen ist, sie sagen, naja, die Israelis haben nur einen so kleinen Angriff gemacht, weil sie so große Angst hätten vor einer weiteren iranischen Vergeltung. Für den Iran ist nämlich der Iran der Sieger.
Dankeschön nach Istanbul. Anna Feist. In der Region brodelt es an vielen Stellen. Die EU hat jetzt erstmals Sanktionen gegen radikale israelische Siedler beschlossen, die für Gewalt gegen Palästinenser im Westjordanland verantwortlich sind. Betroffene dürfen zum Beispiel nicht mehr in die EU einreisen. Der Siedlungsbau im Westjordanland und die ständigen Angriffe gegen Palästinenser dort gelten als ein Hindernis auf dem Weg zu einer langfristigen Friedenslösung im Nahen Osten. Im Gazastreifen droht eine Hungersnot. Davor warnen eindringlich internationale Organisationen. Wegen der israelischen Offensive ist es für Hilfskonvois besonders schwierig, den nördlichen Teil des Gebiets zu erreichen. Jetzt ist Weizenmehl für mehrere Tage angekommen und in Gazastadt hat eine Bäckerei zum ersten Mal seit Beginn des Krieges wieder geöffnet. Henriette de Maizière.
Es ist eine friedliche Szene mitten im Krieg. Diese Frauen warten auf Brot. Sie stehen geduldig und hoffen auf ein paar Pita-Brote, so wie Ibtissam al-Nafach. Endlich gibt es etwas zu essen. Du kannst zur Bäckerei gehen und Brot kaufen. Noch vor einigen Tagen war das schwer. Du hast Holz gesucht, Mehl und nichts gefunden, um die Kinder zu ernähren. Bilder, die unser Kamerateam in Gaza Stadt gestern machen konnte. Seit dieser Woche wird in dieser Bäckerei wieder gebacken. Sie war, wie viele andere, seit Beginn des Krieges geschlossen. Mit Unterstützung des World Food Programs hat sie den Betrieb wieder aufnehmen können. Sie unterstützten uns mit Mehl und Diesel. Es funktioniert prima, die Dinge laufen gut. So können wir dem Hunger hier in der Stadt etwas entgegensetzen. Hunderte Menschen kommen täglich hierher, um für ein paar wenige Schekel Brot zu bekommen. Die Versorgungslage hat sich etwas gebessert, auch seit über einen weiteren Grenzübergang im Norden mehr humanitäre Hilfsgüter über Israel in den Gazastreifen kommen. Auch die Preise für Konserven sind gesunken und es gibt jetzt wieder einiges, zum Glück. Wir waren fast tot, aber jetzt haben wir das Gefühl, es kommt wieder Leben in uns. Wir haben hart gearbeitet und ich bin glücklich und stolz, die Freude der Menschen zu sehen. Inmitten der Katastrophe des Krieges ist hier ein Ort mit ein wenig Hoffnung und die Menschen, sie vertrauen darauf, dass auch weiter Hilfslieferungen kommen.
Jetzt zur größten Parlamentswahl der Welt. In Indien sind ab heute rund 970 Millionen Wählerinnen und Wähler aufgerufen, ihre Stimme für die 543 Abgeordneten des Unterhauses abzugeben. Per Knopfdruck elektronisch in mehr als 1 Million Wahllokalen. Abgestimmt wird 6 Wochen lang unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen. Johannes Hanow berichtet.
Es ist die größte demokratische Wahl aller Zeiten. Aber für die meisten steht schon jetzt fest, wer diese Wahl gewinnen wird. Wir haben für den Wohlstand unserer Nation gewählt und Modi macht seine Arbeit wirklich gut. Der amtierende Regierungschef Narendra Modi ist in der Bevölkerung beliebt wie kein anderer Politiker. Mit seiner Partei, der BJP, und einem Bündnis kleinerer Parteien ist er dabei, Indien in eine Art religiös-nationalistischen Hindu-Staat zu verwandeln. Wirtschaftsfreundlich und mit harter Hand. Unsere Koalition wird die Korruption beseitigen. Der andere Block will sie verteidigen. Ihr müsst euch entscheiden. Mehrere Führer von Oppositionsparteien wurden vor der Wahl wegen angeblicher Korruption verhaftet. Der Kongresspartei von Modis größtem Konkurrenten Rahul Gandhi wurde im Wahlkampf über Wochen der Zugriff auf die eigenen Bankkonten geblockt. Gandhi sieht Indien vor einer Schicksalswahl. Wenn die BJP diese manipulierten Wahlen gewinnt und dann die Verfassung ändert, dann wird das ganze Land in Flammen aufgehen. Auch die größte Minderheit im Land, die über 200 Millionen Muslime, fühlen sich in Modis Indien immer weiter an den Rand gedrängt. Immer öfter werden Moscheen wie hier in Delhi in Nacht- und Nebelaktionen dem Erdboden gleichgemacht. Viele Muslime tief verunsichert. Das Schönste an Indien ist seine Diversität. Die aber wird gerade zermalmt. Die Muslime sind dabei das größte Opfer. 6 Wochen lang wird ab heute gewählt, um die enormen logistischen Herausforderungen in diesem Riesenland zu bewältigen. Beobachter gehen von einer hohen Wahlbeteiligung aus. Das Ergebnis wird am 4. Juni bekannt gegeben.
Nach Deutschland. Die Zahl rechtsextremer Straftaten ist im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Nach vorläufigen Zahlen des Bundesinnenministeriums gab es 28.950 politisch motivierte Straftaten mit rechtsextremem Hintergrund. Ein Plus von 5.450 gegenüber 2022. Die Zahl der Gewalttaten in diesem Bereich lag bei 1.270. Das ist ein Anstieg um 100. Fast verdoppelt haben sich antisemitische Straftaten von 2.640 auf rund 5.200. Zu schnelles Fahren kann teuer werden. Das hat so mancher in dieser Woche der Geschwindigkeitskontrollen erlebt. Heute der Höhepunkt, der Blitzer-Marathon. Da nimmt die Polizei Temposünder noch mal verstärkt ins Visier. Aber nicht in allen Bundesländern. Berlin und Sachsen zum Beispiel machen nicht mit. Öfter blitzt es dagegen in Thüringen und Baden-Württemberg. Petra Otto.
Teure Fotos heute Nachmittag in Pforzheim. 50 Euro, 70 Euro, einer nach dem anderen zieht die Polizei raus. Blitzermarathon in 8 Bundesländern. In Bad Köstritz, Thüringen, hat's ihn erwischt.
Ich habe einen Termin und war wirklich abgelenkt und habe nicht auf die Schulter geschaut.
Finden Sie es gut, dass so ein Blitzermarathon gemacht wird?
Ich finde es gut, gerade wo Schulen, Kindergärten, solche Institutionen sind auf jeden Fall.
Gut und nicht bloß Geldmacherei findet den Blitzermarathon sogar der ADAC. Das Rasen bestrafen, das sei doch auch im Sinne der Autofahrer.
Unser Wunsch wäre, dass es ein Bewusstsein schafft bei den Menschen, wie gefährlich zu schnelles Fahren ist, dass es einfach eine Hauptunfallursache ist. Die meisten tödlichen Unfälle werden dadurch verursacht. Und wenn dadurch die Menschen darauf aufmerksam werden, dass man einfach sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten muss, dann wäre aus unserer Sicht schon viel gewonnen.
Rund 2.800 Verkehrstote gab es letztes Jahr in Deutschland. Hauptursache dafür überhöhte Geschwindigkeit. Ob Blitzeraktionen wie heute Unfallzahlen senken? Die Hälfte der Bundesländer macht gar nicht mit und sagt nein.
Wir haben in den vergangenen Jahren die Einsätze ausgewertet und haben festgestellt, dass wir keine Nachhaltigkeit haben und keinen Mehrwert bei diesen gezielten Aktionen feststellen können.
Dass Rasen ein Problem ist, daran besteht jedoch kein Zweifel. 250 Führerscheine von Temposündern kassierte die Polizei letztes Jahr ein beim Blitzermarathon, allein in Baden-Württemberg.
Der Sommer 2023 brachte in Griechenland nicht nur Sonne und Hitze, sondern auch verheerende Waldbrände. Besonders betroffen war die Ferieninsel Rhodos. Dort mussten im Juli etwa 20.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Die Flammen verwüsteten viel Land. Danach musste schnell wieder alles schön werden. Schließlich ist der Tourismus die Haupteinnahmequelle. Allein mit dem Flieger kamen 2023 rund 2,6 Millionen Urlauber. Wie es zum Saisonstart jetzt auf Rhodos aussieht, zeigt Andreas Postel.
Die Strände auf Rhodos sind schon früh auf Betriebstemperatur. Und weil hier fast immer die Sonne scheint, sorgt der Fremdenverkehr für über 95% des Bruttoinlandsprodukts. Wie abhängig die Südägäis vom Tourismus ist, hat auch Anastasios Pesikas zu spüren bekommen, als er wegen der verheerenden Brände seine Taverne im vergangenen August schließen musste. Entschädigung gab es keine, die Kosten dagegen sind gestiegen.
Die Rechnungen, die wir zu bezahlen haben, sind unglaublich hoch. Strom, Telefon, Wasser, alles ist sehr teuer geworden, das kann man kaum stemmen. Wenn also während der Saison etwas schief läuft, läuft auch in deinem Leben was schief. Wegen der hohen Inflation wird nicht nur er die Preise anheben müssen. Erstmals wird für Hotelgäste eine Nachhaltigkeitsgebühr fällig. Die Touristikunternehmen erwarten die Saison mit größter Nervosität. Die griechische Regierung hat Maßnahmen angekündigt, von Reisegutscheinen bis hin zu nachhaltigen Reformen. Rhodos solle zum Pilotprojekt für klima- und ressourcenschonenden Tourismus werden. Das ist ein großer Kampf für uns. Wir haben es hier mit der Klimakrise zu tun. Und wir werden diesen Sommer große Anstrengungen unternehmen, um Griechenland zu schützen. Allen Befürchtungen und Preissteigerungen zum Trotz, Griechenlands Reisebranche hofft für 2024 auf einen neuen Rekord. Die Buchungen liegen schon jetzt bei 10% über dem Vorjahresniveau.
Fehlt noch die Fußballpersonalie des Tages. Norbert, Bundestrainer Nagelsmann bleibt. Er verlängert bis 2026, also einschließlich der WM.
Also doch keine spektakuläre Rückkehr zu den Bayern im Sommer. Nagelsmann Entscheidung 8 Wochen vor Beginn der Heim-EM dürfte nach seinen Erfolgen in den letzten Länderspielen noch einmal richtig Rückenwind geben für das Turnier.
Wochenlang wurde über seine Zukunft spekuliert. Nun sagt Julian Nagelsmann ja zum DFB. Das ist eine Entscheidung des Herzens. Es ist eine große Ehre, die Nationalmannschaft trainieren und mit den besten Spielern des Landes arbeiten zu dürfen. Nach der Vertragsverlängerung mit Sportdirektor Völler vor 11 Tagen nun auch Kontinuität auf dem Bundestrainerposten.
Ich habe ja natürlich auch nie ein Geheimnis draus gemacht, dass ich gerne gehabt hätte, dass wir weiterhin mit Julian Nagelsmann arbeiten, weil er einfach ein unglaublich guter Trainer ist.
Formkurve und Stimmung zeigen nach Siegen gegen die Niederlande und Frankreich nach oben. Am 26. Mai startet das DFB-Team in die Vorbereitung auf die Heim-EM.
Leverkusen ist nicht nur deutscher Meister, sondern auch neuer europäischer Fußballrekordhalter. Nach dem Halbfinaleinzug in der Europa League durch das 1:1 gestern Abend bei West Ham United ist Bayer 44 Pflichtspiele in Folge unbesiegt.
Fröhliches Ende eines sehr durchwachsenen Auftritts. Leverkusen, das Team in Weiß, fehlerhaft, unorganisiert in der ersten Hälfte, kassiert in London nach 12 Minuten das Gegentor durch Michael Alberto. Spielerisch liegt viel im Argen, der Einsatz aber stimmt neben und auf dem Platz. Viel Hektik und kleine Scharmützel. Im zweiten Durchgang steigern sich die Rheinländer sehr, gleichen aus durch Jeremy Frimpong und erreichen eine Bestmarke für Europas Top-Ligen. Sind 44 Spiele nacheinander ungeschlagen.
Diese Serie ist ein schöner Nebeneffekt, aber natürlich können wir sehr, sehr stolz darauf sein, dass wir den Rekord jetzt irgendwie gebrochen haben und wollen das natürlich genauso weitermachen.
Mit dem Gewinn von DFB-Pokal und Europa League. Es ist den Männern um Meistertrainer Alonso zuzutrauen.
Ja, und einer der Architekten dieser unglaublichen Leverkusener Erfolgssaison ist morgen Gast im aktuellen Sportstudio, Bayer-Geschäftsführer Fernando Caro. Olympiasieger Alexander Zverev hat die Chance auf den ersten Einzeltitel der Saison erneut vergeben. Bei widrigen Wetterbedingungen unterlag der Hamburger im Viertelfinale des ATP-Turniers in München dem starken Chilenen Cristian Garin in 2 Sätzen mit 4:6 und 4:6. Aber vielleicht gewinnt ja gleich noch Jan-Lennard Struff sein Viertelfinale in München. Schauen wir morgen.
Dankeschön, Norbert. Danke. Auf 10 Spitzen zum Weltrekord tanzen, das haben 353 große und kleine Ballerinas im berühmten Plaza Hotel in New York geschafft. Gleichzeitig hieß es en pointe, 1 Minute Spitzentanz, klassisch im weißen Tütü. Nach 60 Sekunden war es geschafft und die Freude groß, mit beiden Füßen auf dem Boden und der Urkunde in den Händen. Sehr kühl und wechselhaft wird das Wochenende. Wann es mit den Temperaturen wieder aufwärts geht, erfahren Sie gleich von Katja Horneffer. Im Heute-Journal um 10 spricht Christian Sievers mit Wirtschaftsminister Habeck. Die gesamte Heute-Crew wünscht Ihnen ein schönes Wochenende. Bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.
Guten Abend. Ihre empfindlichen Pflanzen sollten Sie schützen. Schon heute droht verbreitet Bodenfrost. Bis Dienstag aber setzt sich die Frostluft aus dem Osten auch in Westdeutschland durch. Und dann gibt es verbreitet Luftfrost. Frost in 2 Meter Höhe von -1 bis -4 Grad. Wenn wir schon über Frost reden, dann ist der Gedanke an Schnee ja gar nicht so fernliegend. Und heute hat es ja geschneit mit dem Tief Annina zumindest mal in den Mittelgebirgen. Hinter seiner Kaltfront lockern die Wolken jetzt mehr und mehr auf. Es gibt kräftige Regenschauer, Schneeschauer, Schneeregen und Graupelschauer, auch einzelne Gewitter noch in der Nacht. Machen Sie sich auf glatte Straßen gefasst. Die Schneefallgrenze liegt so etwa bei 600 Meter. Morgen liegt die Schneefallgrenze bei 700 Meter und am längsten schneit es noch am Alpenrand. Ein neues Tief kommt hier im Nordwesten an und am freundlichsten ist es wohl hier nordöstlich der Elbe. Die Höchsttemperaturen liegen morgen zwischen 4 Grad am Alpenrand und 11 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Und am Sonntag wird sich an diesem Wetter nicht so viel ändern. Auch die neue Woche startet ganz ähnlich. Der Dienstag wird dann schon merklich freundlicher und der Mittwoch milder. Guten Abend.